Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Wunderbarer König, Gott ist gegenwärtig. Zu diesem Lied habe ich gerade die Melodie auf dem Akkordeon gespielt und es ist so, Gott ist gegenwärtig. Jetzt hier bei uns im Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Körne. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße euch alle hier im Saal und auch alle, die am Stream mit uns verbunden sind. Zu Beginn möchte ich uns die Losung und den Lehrtext für den heutigen Sonntag lesen. Die Losung, sie steht im Jesaja 48, der Vers 21. Sie litten keinen Durst, als der Herr sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen. Dazu der neutestamentliche Lehrtext in Markus 9, der Vers 41. Wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Ich möchte gerne mit uns beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Und dir, lieber Herr Jesus, ganz herzlich danken. Danken für den neu erschaffenen Tag, danken für den Sonntag. Danken, dass wir heute hier in Frieden Gottesdienst feiern dürfen. Das ist in dieser Welt nicht selbstverständlich und wir gedenken auch an alle Christen, die in Verfolgung stehen. Es ist viel Leid in der Welt, Krieg und Elend. Wir bitten einfach, hilf du. Ja, und es ist schön zu wissen, dass du jetzt auch mitten unter uns bist, wie du es verheißen hast in diesem Gottesdienst. So segne ihn uns und wir feiern. Amen. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst jetzt mit dem ersten Lied, mit dem gemeinsamen Lied, Ursprung und Ziel.
Ursprung und mein Ziel, von dem ich komm, zu dem ich will, bei dem der tief ersehnten Friede wohnt, der unser Denken sprengt. Du bist die Perle, die ich fand, dein Himmel grenzenloses Land. Schatz in dieser Welt kann größer sein als du, der ewige Gott. Du warst, du bist, du bleibst, was du versprichst. So groß, so treu, so zeitlos schön, du bist mein wahres Glück. Du bist der Hirte, der mich trägt, selbst dann, wenn Leid mein Leben prägt. Wenn mich mein Weg durch dunkle Täler führt, bleibst du doch stets bei mir. Du bist der Retter in der Not, der mich erlöst von Schuld und Tod. Zu dem ich will und mein
Ja, da möchte ich die Greta direkt noch mal nach vorne bitten. Sie wird uns noch eine Ansage zu unserem Sommerfest machen.
Genau, das Sommerfest ist nächste Woche, zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, wenn ihr zahlreich kommt und wenn ihr euch gerne auch noch beteiligt an Essen, an der Hüpfburgbetreuung, am Abbau, am Abwischen von Tischen. Es gibt eine Liste, die online rumgeschickt worden ist. Wenn ihr darauf keinen Zugriff habt, dann sprecht mich gerne nach dem Gottesdienst an. Dann kann ich euch eintragen. Aber so oder so, ihr seid herzlich eingeladen, dass wir gemeinsam einen schönen Nachmittag zusammen hier verbringen können.
Ja, vielen Dank. Freuen wir uns auf das Sommerfest. Ich freue mich jetzt auch, weil wir jetzt Gemeindeaufnahmen haben. Das ist immer was ganz Besonderes, wenn Leute sich uns anschließen. Und wir kennen die beiden schon längere Zeit jetzt. Und da bitte ich den Lukas nach vorne.
Gut, Thomas, Rosmarie. So, kommt ruhig hier vor, neben mich. Genau, wir nehmen euch beide heute hier in der Gemeinde auf. Ihr wurdet uns aus einer Partnergemeinde überwiesen, wart also schon lange davor in Gemeinde unterwegs. Und das Besondere ist, ihr wohnt auch hier zusammen in einer unserer Wohnungen, die hier im Haus ist. Und du, Thomas, du arbeitest hier als Hausmeister auf Minijob-Basis. Und so seid ihr praktisch mit uns in unserer Gemeinde doppelt verbunden. Einmal, indem ihr sozusagen über Haus und Hof hier wacht, aber auch, indem ihr jetzt mit der Gemeindemitgliedschaft sichtbar zeigt, dass ihr Teil unserer Gemeinschaft werdet und seid, die Gemeinde mitgestaltet und hier mit uns unterwegs seid. Ich habe euch für die Gemeindeaufnahme einen Bibelvers rausgesucht für jeden von euch. Und für dich, Rosemary, steht der Bibelvers in Jesaja 41, Vers 10. Da heißt es: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Hier gibt es einmal eine Mitgliedschaftsurkunde, um sich daran zu erinnern. Und für dich, Thomas, habe ich auch einen Vers rausgesucht, den ich ganz passend fand, aus Psalm 121, Vers 8. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das hier. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr Gemeindemitglieder hier in unserer Gemeinde seid. Ich bete noch für euch beide. Hey Jesus Christus, ich danke dir für Thomas und für Rosemary. Ich danke dir dafür, dass sie hier in unserem Haus wohnen, dass Thomas hier als Hausmeister sich um unser Haus kümmert. Und ich bitte dich darum, dass du sie segnest, dass du sie zum Segen werden lässt für uns, dass aber auch wir als Gemeinde zum Segen werden für sie. Dass sie mehr und mehr gut in unserer Gemeinde ankommen, dass sie sich einbringen können mit ihren Gaben und Fähigkeiten und dass sie hier dich erfahren, deine Gegenwart, dein Heil und deine Leitung. Herr Jesus Christus, bitte segne Rosemary und Thomas. Amen. Und es gibt noch ein kleines Geschenk und einen herzlichen Applaus. Cool, dass ihr dabei seid.
Weitere Termine unserer Gemeinde könnt ihr den Mittwochsnachrichten entnehmen. Wie der Name sagt, Mittwochs. Sie werden Mittwochs per E-Mail versandt. Wer diese Nachrichten noch nicht bezieht, kann seine E-Mail-Adresse gerne Vorname Infopoint abgeben oder im Gemeindebüro oder auch mir geben. Ich bin auch noch im Foyer nach dem Gottesdienst. So seid ihr immer auf dem Laufenden. Jetzt wollen wir gleich beim nächsten Lied die Kollekte einsammeln. Die Kollekte ist für die Belange unserer Gemeinde bestimmt. Ja, da werden zum Beispiel der Hausmeister darüber bezahlt, der Kaffee, den wir nach dem Gottesdienst trinken und auch manche andere Aufgabe, die wir hier bewältigen. Da brauchen wir Finanzen für. Also die Kollekte sei euch anbefohlen. Legt was ein und wir singen das nächste Lied, Wie ein Fest nach langer Trauer. Ein sehr schönes Lied. Es ist aus dem Josefs-Musical und wir sind ja zurzeit in der Josefs-Geschichte unterwegs. Und dieses Lied, wer es jetzt nicht weiß, kommt gerade da, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt.
Thank you.
frischer Tau auf dürrem Land. Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie ein Seenotland in Sicht. Wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der
Ach, was habe ich gut geschlafen, Leute. Und mal so entspannt aufgewacht. Das war die letzten Tage nicht so, dass ich so entspannt aufgewacht bin. Nee, überhaupt nicht. Das, der Termin, der Druck, der Stress. Heute ist Sonntag. Ich fahre heute mal nicht in Gottesdienst. Ich kann mir ja den Stream anschauen. Das Beste ist, ich mache noch ein kleines Nickerchen. Gute Nacht. Hallo? Lukas? Wieso? Ne, wieso? Ich? Moderation heute? Unfug, ich bin nächste Woche dran. Na, was? Falsch eingetragen? Ja, wie? Ich habe da gar nichts vorbereitet. Ich kann. Ach du meine Güte! Boah, ist aber doch nicht so ein entspanntes Erwachen heute. Was mache ich denn jetzt? Oh, nee. Ach, jetzt habe ich es doch noch so eben geschafft zur Moderation. Herzlich willkommen. Ja, ich lese uns zur Erinnerung nochmal den Bibeltext aus 1. Mose 37, die Verse 18 bis 27, wie ja die Brüder Josef behandelt haben und wie sie ihn dann verkauft haben. Sie sahen ihn vom Weiten. Bevor er jedoch nahe an sie herangekommen war, fassten sie den Plan, ihn umzubringen. Sie sagten zueinander, siehe, da kommt dieser Träumer. Jetzt aber auf, erschlagen wir ihn und werfen ihn in eine Zisterne. Sagen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen, dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Ruben hörte das und wollte ihn aus ihrer Hand retten. Er sagte, begehen wir doch keinen Mord. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne da in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, um ihn aus ihrer Hand zu retten und zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm seinen bunten Rock aus, den Ärmelrock, den er anhatte, packten ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Sie saßen beim Essen und erhoben ihre Augen und sahen, siehe, eine Karawane von Ismaeliten aus Gilead kam. Ihre Kamele waren mit Tragakant, Mastix und Ladanum beladen. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda seinen Brüdern: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und wir sein Blut zudecken? Kommt, wir verkaufen ihn den Ismaelitern. Wir wollen aber nicht Hand an ihn legen, denn er ist doch unser Bruder und unser Fleisch. Seine Brüder hörten auf ihn.
Seit 3 Wochen begleiten wir Josef durch seine Lebensgeschichte, durch die verschiedenen Kapitel des ersten Buch Mose, 37 bis 50, haben wir gesehen, wie sich sein Leben entwickelt hat. Wir haben vor 3 Wochen begonnen mit Josef, dem Träumer, dem Lieblingssohn, der in die Mitte oder irgendwie in einen großen Familienkonflikt gerät, der immer weiter eskaliert. Arne hatte uns damals zu dieser Anfangsszene, wo Josef bestimmte Träume hat über das Verhältnis von sich zu seinen Brüdern, die Frage auf den Weg gegeben: Wer bin ich? Und wir haben in der gleichen Predigt gehört, dass es gut ist, unsere verständlichen und unverständlichen Träume Gott anzuvertrauen. Danach haben wir Josef begleitet auf seine weitere Lebensreise, auf sein junges Erwachsenenleben und haben gesehen, das ist ein einziges Auf und Ab. Das sind Leitern und Rutschen, und wir haben gesehen, was mit Josef passiert, nachdem seine Brüder ihn in die Sklaverei verkauft haben. Dort treten seine eigenen Träume in den Hintergrund, aber dafür begegnen ihm die Träume anderer Menschen. Und Josefs zentrale Frage für sein Leben wird immer mehr und mehr: Wozu bin ich eigentlich da? Josef lernt, dass Gott selbst der Herr der Träume ist und dass seine Aufgabe ist, Verantwortung zu übernehmen und für andere Menschen zu sorgen. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie Josef, nachdem er nun im Leben so weit gekommen ist, von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Plötzlich stehen seine Brüder vor ihm, mitten in Ägypten. Und mit einem Schlag kommen alle alten Verletzungen und Familienkonflikte wieder hoch. Josef weint, mehrmals. Er weint, und irgendwann kann er aber es aussprechen. Er kann es schließlich aussprechen und sagen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josefs Traum erfüllt sich. Seine Brüder schmeißen sich vor ihm zu Boden. Aber es zeigt sich auch, dass sein Traum sich ganz anders erfüllt, als er es gedacht hatte. Der Traum von Josef ist gar kein Traum der Herrschaft, der Überlegenheit über die Brüder, sondern es ist eigentlich ein Traum zum Leben, wie Simon das genannt hat. Und heute sind wir ja ganz am Ende der Geschichte. Josef ist mittlerweile Mitte 50. Er lebt gut versorgt mit seiner Familie in Ägypten. Alles scheint geregelt und gut zu sein. Doch eines Tages stirbt Jakob, sein Vater. Und es gibt eine riesen Trauerfeier, eine riesen Beerdigung mit Trauerzug bis nach Kanaan hoch, ein paar hundert Kilometer. Das wird uns alles ganz ausführlich berichtet zu Beginn von Kapitel 50 im ersten Buch Mose. Und wie gesagt, die Geschichte könnte hier auch zu Ende sein. Doch wieder kehrt die Vergangenheit zurück. Es gibt ein böses Erwachen, aber diesmal nicht für Josef, sondern für seine Brüder. Ich lese den Bibeltext aus 1. Mose Kapitel 50, ab Vers 14 bis 21. Und ich habe heute die Einheitsübersetzung ausgewählt, weil die sehr schön die Dynamiken und die wichtigen Worte im Text wiedergibt. Nachdem Josef seinen Vater begraben hatte, kehrte er nach Ägypten zurück. Er, seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie: Wenn sich Josef nun feindselig gegen uns stellt und uns tatsächlich alles Böse vergilt, das wir getan haben. Deshalb ließen sie Josefs wissen: Dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen. So sagt zu Josef: Ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Als man Josef diese Worte überbrachte, weinte Josef. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten: Hier sind wir als deine Knechte. Josef aber antwortete ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich an Gottes Stelle. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht, ich selbst will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete Josef seine Brüder und redete ihnen zu Herzen. In diesem Bibeltext geht es erstmal wieder nicht um Träume, sondern um ein böses Erwachen. Als sie sahen, dass ihr Vater tot war. Merkwürdig. Wieso sehen sie das denn, die Brüder von Josef, nachdem sie auf der Beerdigung waren? Das hat man meistens schon bei der Beerdigung verstanden, dass die Person tot ist. Aber jetzt nach der Beerdigung sehen die Brüder, dass ihr Vater tot ist. Ihnen fällt plötzlich wohl etwas anderes ein. Mit dem Tod ihres Vaters meldet sich für die Brüder von Josef etwas zurück, das sie vielleicht schon lange, vielleicht zu lange schon verdrängt hatten. Wenn sich Josef nun feindselig gegen uns stellt und uns tatsächlich alles Böse vergilt, was wir ihm getan haben. Auffälliger Satz, da fehlt was, da fehlt die zweite Hälfte, da fehlt das dann. Wenn Josef sich rächen will, so fangen die Brüder an, und dann kommt kein, ja dann, was denn dann? Was passiert denn eigentlich, wenn Josef sich rächt? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal meldet sich Verdrängtes zurück. Das kann was Harmloseres sein, wie der vergessene Termin. Das kann aber auch eine alte Schuld sein, eine schlechte Erinnerung, ein Familiengeheimnis. Und mit diesem plötzlichen Einfallen des Verdrängten kommen auch Scham und Angst mit dazu. Aber Moment, war eigentlich nicht zwischen Josef und seinen Brüdern alles geklärt? Die leben doch seit Jahren leben die jetzt schon zusammen in Ägypten. Und Josef kümmert sich um seine Brüder und hat sich gar nicht gerecht, die ganzen Jahre nicht. Wo kommt denn jetzt plötzlich diese Angst her, die die Brüder haben vor Josef, dass der sich rächen könnte? Der Text sagt es uns nicht, aber offensichtlich hat das irgendwas mit dem Vater zu tun und mit dem Tod des Vaters. Die Brüder kriegen richtig Angst. Und diese Angst lässt sie nicht los und also lassen sie Josef eine Nachricht überbringen. Indirekte Kommunikation, in Familien nicht ganz unüblich. Und die Nachricht geht so, also stellt es euch vor, die beauftragen jemanden, die gehen nicht selber, sie beauftragen jemanden, einen Boten, der geht zu Josef und fängt so an, dass er sagt, Josef, deine Brüder lassen dir sagen, unser Vater hat uns gesagt, dass wir dir sagen sollen, dass er uns gesagt hat, vergib deinen Brüdern. Alles klar. Kommunikation in der Familie. Ja, da braucht man manchmal 2 Stunden und einen, weiß ich nicht, Traumdeuter, Übersetzer, um zu verstehen, was eigentlich die Geschwister in der Familiengruppe von einem wollen. Versuchen wir das mal zu entwirren. Was passiert hier in dieser Botschaft der Brüder? Die Brüder sagen, unser Vater Jakob hat uns vor seinem Tod etwas aufgetragen. Erinnert euch, die Beerdigung ist schon vorbei. Offenbar wollte Jakob, der Vater, Josef was mitteilen. Aber er hat es ihm offensichtlich nicht selber gesagt, wo er noch am Leben war. Das ist doch komisch. Warum hat er es den Brüdern gesagt? Und worum ging es in der Nachricht überhaupt nochmal? Vergib deinen Brüdern ihre Missetaten. Wir haben es jetzt gerade gehört, darum habe ich den Text nochmal lesen lassen vor der Predigt. Wir wissen sofort, worauf es sich bezieht, oder? Welche Taten sollen vergeben werden? Brunnen, Mord, der Bruder verkauft in die Sklaverei. Das ist die alte Geschichte. Um diese Missetaten wird es hier wohl gehen. Wird in dieser Bitte nicht ganz ausgesprochen. Aber in diesem Moment müssen wir uns mal die Frage stellen, so klar uns das jetzt ist, weil wir es gerade nochmal gehört haben, wusste eigentlich der Vater Jakob von dieser Geschichte? Hat er das jemals erfahren, was seine Brüder gemacht haben? Bis zum Wiedersehen von Josef und seinen Brüdern in Ägypten, da ist er so, sag ich mal, Ende 30, Anfang 40, kann es Jakob nicht gewusst haben. Weil als die Brüder von Josef Jakob sagen, hey, der Josef lebt, da glaubt es Jakob nicht. Warum? Weil die Brüder von Josef ihm erzählt haben, Die haben ihm das schöne Hemd zukommen lassen mit Blutflecken drauf. Vater Jakob denkt, wilde Tiere haben meinen Sohn Josef umgebracht. Da sind schon 20 Jahre vergangen seit dem Vorteil. So lange hat Jakob nicht erfahren, was damals passiert ist am Brunnen. Und jetzt kann man sich fragen, als die sich alle wieder treffen in Ägypten, haben die da miteinander nochmal drüber geredet? Hat Josef seinen Vater erzählt, was seine Brüder damals mit ihm gemacht haben? Haben seine Brüder das ihrem Vater irgendwann mal erzählt? Wir wissen es nicht. Und beweisen kann man es jetzt auch nicht mehr, weil der Vater ist tot. Gab es diese Nachricht von Jakob an Josef überhaupt jemals? Denken sich das die Brüder aus? Oder ist das wirklich passiert? Ich weiß nicht, ob ihr solche Familiengeschichten kennt, die man sich über Jahrzehnte erzählt, bis kaum noch klar ist, was ist eigentlich wirklich damals passiert? Was wurde alles verschwiegen? Was wird so erzählt, dass die Vergangenheit zur Gegenwart gut passt? Weil manchmal scheint es leichter zu sein, die Geschichte im Nachhinein etwas zu verdrehen, damit alles aufgeht und schlüssig wird. Ich überlasse es euch. Ich überlasse es euch, ob ihr Josefs Brüdern glauben wollt. Ob ihr sagt, klar, der Jakob hat das sicher gesagt. Der wusste sicher Bescheid. Das wäre ja total verrückt, wenn es anders wäre. Oder ob ihr denkt, nee, das ist wahrscheinlich nicht passiert. Das ist nämlich auch nicht das erste Mal, dass Josefs Brüder Stories ausdenken. Sich Stories ausdenken, um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Wir erfahren nicht, ob Josef, als er die Nachricht hört, seinen Brüdern glaubt. Wir erfahren nur, diese Art indirekter Kommunikation, die löst was bei Josef aus. Er weint. Und auch da habe ich mich wieder gefragt, warum weint er denn jetzt? Sind das Freudentränen? Weil er sich denkt, dass jetzt das Thema Schuld mal angesprochen wird, dass die Brüder endlich mal drüber reden wollen. Oder sind das Tränen der Wut, weil Josef diese Geschichte sofort durchschaut und sich denkt, wie können sie darüber lügen? Geschichten über den toten Vater erzählen. Ja, und denen die Worte ins Mund legen, dass um seinetwillen, um Gottes Willen ich ihnen vergeben soll. Oder sind das einfach Tränen des Traumas? Weil Josef diese Worte hört und sich wieder mit 17 im Brunnen sieht und einfach erschüttert ist, immer wieder von dem Furchtbaren, was er damals erlebt hat. Auf jeden Fall löst diese indirekte Kommunikation der Brüder bei Josef was aus. Wir sehen aber, nach all den Jahren, Josef ist Mitte 50, seine Brüder sind noch älter, das sind keine jungen Leute mehr, sondern die sind alle mittlerweile gestandene Menschen, könnte man sagen. Nach all den Jahren ist noch etwas offen. Da schwelt noch was. Da ist noch was ungeklärt. Und diese Form von indirekter Kommunikation, der Vater hat gesagt, wir sollen dir sagen, Josefs Tränen, all dieses Hin und Her, das kann überhaupt nichts dazu beitragen, damit dieser Konflikt gelöst wird. So kann Vergebung, und darum geht es in dieser Geschichte, so kann Vergebung nicht gelingen. Wenn Vergebung möglich werden soll, in dieser Geschichte, aber auch in unseren Geschichten, braucht es einen Schritt aus der indirekten Kommunikation raus. Und das finde ich sehr spannend. Das tun jetzt an dieser Stelle einmal Josefs Brüder. Die kommen zu Josef, die sehen ihn und als sie ihn sehen, fallen sie auf die Knie. Die machen keinen höflichen Knicks, sondern die fallen hin und sagen nur noch, hier sind wir, Josef, als deine Knechte. Ich muss eigentlich ein bisschen schärfer übersetzen. Hier sind wir, Josef, als deine Sklaven. Die können nicht mehr. In diesem Moment, wo sie Josef wiedersehen im hohen Alter, da fallen ihnen keine weiteren Geschichten ein über irgendwelche Botschaften des Vaters. Da können sie sich nicht länger rausreden oder sagen, ich war es gar nicht, die anderen haben sich in die Grube geworfen und so. Sie sind an einem Punkt angekommen, wo sie in ihrer Familiengeschichte mit ihrer Schuld nicht mehr weiter können. Sie können nur noch zu Boden fallen und zu Josef sagen, wir sind deine Sklaven. Das ist das letzte Mal, wo sich Josefs Traum erfüllt. Er hatte immer geträumt, dass seine Brüder sich vor ihm zu Boden werfen. Und jetzt geschieht es. Und wir sehen, dass die Brüder von Josef diesen alten Traum immer noch so verstehen, wie sie ihn als junge Menschen verstanden haben, als junge Männer. Für sie war das immer ein Traum der Herrschaft. Josef denkt, der ist besser über uns, der will unser Herr und König sein und dafür sollen wir uns jetzt verbeugen vor ihm. Und als sie jung waren, hatten sie die Idee, nee, das machen wir nicht, wir beseitigen den Josef. Und verkaufen ihn als Sklaven. Und jetzt, wo wir alt sind und er am Drücker ist, haben sich die Rollen vertauscht. Jetzt können wir ihn nicht mehr loswerden. Jetzt müssen wir uns als Sklaven anbieten. Die Brüder von Josef verstehen bis zum heutigen Tag ihre Beziehung mit ihrem Bruder nur als eine Beziehung von oben und unten, von Herrschaft und Knechtschaft. Doch auch so kann Vergebung nicht möglich werden. Wenn wir in den alten Rollen gefangen bleiben, die wir uns einander zugelegt haben, wenn ich bleibe, wer ich war, und du bleibst, wer du warst, dann können wir nicht zusammenkommen und uns vergeben. Auch wenn wir die Rollen tauschen. Das ist ja irgendwie ein schöner Gedanke. Ja. Du warst immer fies zu mir, jetzt drehen wir es um, jetzt bin ich mal ein bisschen fies zu dir und dann gleicht sich das irgendwie wieder aus. Das ist aber nicht der Weg in dieser Geschichte, wie man zur Vergebung kommt. Josef macht sehr viel richtig in dieser Kommunikation jetzt. Und das Erste, was er seinen Brüdern sagt, ist, fürchtet euch nicht. Das ist ein guter Start, wenn man über Familienkonflikte und über alle anderen Konflikte in seinem Leben diskutieren will mit jemandem. Gerade wenn man Schuld aufarbeiten will. Man sagt sich zu Anfang erstmal, wie man mit dem anderen unterwegs sein will. Und wenn Josef hier sagt, fürchtet euch nicht, dann sagt er, ich werde euch nicht versklaven. Ich werde auch keinen Brunnen suchen und euch reinschmeißen. Ich werde mich jetzt nicht rächen. Und das kann eine gute Strategie sein, das kann eine kluge Weise sein, solchen Konflikten zu begegnen. Indem man in den Konflikt hineingeht und erstmal dem anderen zeigt, vor mir brauchst du keine Angst haben. Ich möchte mit dir reden, ich möchte auch über Konflikte und Schweres mit dir reden. Ich will aber nicht, ich tue das nicht vor dem Hintergrund, dass ich irgendwie böse Absichten habe. Und Josef sagt noch etwas Zweites. Er stellt eine Frage und sagt, bin ich denn an Gottes Stelle? Bin ich denn an Gottes Platz? Stellt euch vor, die Brüder liegen am Boden, alle älter als er. Ja? Der Älteste ist wahrscheinlich Mitte 70. Ja? Alle am Boden und sagen, Josef, wir sind deine Sklaven. Und Josef sagt zu ihnen, bin ich an Gottes Stelle? Auch das ist hier was sehr Weises, was Josef tut. Er sagt, ich muss nicht der Herr über euer Leben sein, liebe Brüder. Ich muss weder euer Richter sein, noch euer Henker. Wir müssen uns nicht immer in einem Oben-Unten-Verhältnis begegnen. Damals, als ihr die Älteren wart, habt ihr auf mich herabgeblickt. Jetzt bin ich am Drücker, könnte ich über euch stehen. Das machen wir nicht mehr, das lassen wir es. Auf dieser Stelle muss ich nicht stehen, wenn ich euch begegne. Wir können uns auf Augenhöhe treffen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn man über Schuld und Vergebung nachdenkt unter Menschen. Wir treffen uns auf Augenhöhe. Keiner steht an Gottes Stelle. Weil mit diesem Schritt löst Josef, könnte man sagen, die problematische Familienkonstellation. Das war immer die Schwierigkeit. Sind die Brüder oben oder ist er oben? Und er bietet ihnen an zu sagen, Leute, lasst uns aus der Nummer aussteigen. Wir treffen uns und reden mal, wir sind jetzt alle erwachsen und über 50, wir reden mal alle auf Augenhöhe miteinander. Nicht so, wie wir es die letzten 50 Jahre gelernt haben. Zugleich bringt Josef, und das ist das Entscheidende, zugleich bringt der Gott ins Spiel. Die entscheidende Perspektive, der entscheidende Platz in diesem Familiendrama ist nicht die Perspektive Josefs. Es ist nicht die Perspektive seiner Brüder und es ist nicht die Perspektive des verstorbenen Vaters. Es ist der Platz und die Perspektive Gottes. Und Josef bringt etwas ins Spiel damit, durch das eine neue Perspektive auf die Vergangenheit entsteht und auch eine neue Perspektive für die Zukunft. Josef redet die Vergangenheit nicht klein. Er sagt zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn. Das verschweigt er nicht. Aber er fügt hinzu, ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt. Josef spricht über das Böse seiner Brüder, aber er spricht über die Vergangenheit. Er sagt nicht, ihr habt immer noch Böses gegen mich im Sinn. Josef benennt also die Schuld seiner Brüder, so wie er das versteht, aber er lässt seine Brüder nicht in dieser Schuld sitzen. Er bietet ihnen die Möglichkeit zu sagen, lasst eure bösen Pläne in der Vergangenheit bleiben. Jetzt in der Gegenwart seid ihr für mich keine Menschen mehr, die Böses gegen mich planen. Ihr müsst nicht für immer die bleiben, die Böses gegen mich vorhaben. Ich glaube, darin liegt eine Vergebungsperspektive. Die Schuld der Vergangenheit, die braucht man nicht verschweigen. Das ist auch nicht sinnvoll. Aber der Schuld der Vergangenheit soll weder die Gegenwart gehören, noch die Zukunft. Vergebung heißt immer, dass das Böse nicht mehr bestimmt, wie die Geschichte weitergeht. Weder deine noch meine. Und Josef fügt hinzu, ihr hattet Böses im Sinn und Gott hatte dabei Gutes im Sinn. Das ist der entscheidende Satz, der ihm Vergebung möglich macht. Und auch hier ist es wichtig, genau zu hören, Josef sagt nicht, Gott hatte für mich oder nur für mich Gutes im Sinn, für euch aber nicht. Sondern Josef sagt, Gott hatte Gutes im Sinn und fügt hinzu, dass viel Volk am Leben erhalten wird. Man kann auch sagen, Gott hatte Gutes im Sinn, indem er uns alle am Leben erhalten hat. Mich natürlich, aber auch dich, aber auch euch, meine Brüder. Damit erkennt Josef an, dass es was Größeres gibt in seinem Leben als sein eigenes Wohlbefinden. Und dass das zur Vergebung nicht das Entscheidende sein kann. Es geht um Leben, um das Leben seiner Familie, um das Leben vieler Menschen. Daran hält Josef fest. Er hält an Gott fest, der Herr der Träume ist und der Herr über sein Leben, aber auch der Herr über das Leben seiner Familie. Das Gute, das Gott im Sinn hat, das schafft die Möglichkeit zur Vergebung. Denn Vergebung ist etwas, was von Gott her geschieht. In der Bibel ist völlig klar, der Sünde und Schuld vergibt, ist Gott. Zuallererst Gott. Und das tut er, indem er Menschen aus ihrer Vergangenheit befreit. Dass er sie befreit zu einem Leben, das nicht mehr bestimmt ist von den bösen Plänen von anderen und das aber auch nicht mehr bestimmt ist von den eigenen bösen Plänen. Vergebung heißt dann, nicht mehr das Böse der Vergangenheit bestimmt, wohin mein Leben führt, sondern ab jetzt bestimmt das Gute, das Gott im Sinn hat, mein Leben. Und genau diese Perspektive gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir anderen vergeben können und dass wir uns vergeben lassen. Vergebung zu erfahren heißt, von seiner Vergangenheit freigesprochen zu werden. Und einem anderen vergeben heißt, ihn freizusprechen von seiner Vergangenheit. Vielleicht auch von seiner Vergangenheit mit mir. Das ist etwas sehr Großes und Mächtiges, das wir tun können. Und das braucht es zur Vergebung. Dass wir und dass der andere freigesprochen werden von der Vergangenheit und der Schuld der Vergangenheit. Nach dem biblischen Zeugnis gelingt diese Vergebung uns Menschen nicht aus uns selbst. Genau das zeigt die Josefsgeschichte. Menschlich betrachtet ist diese Geschichte nach 30 Jahren und 13 Kapiteln eine Geschichte voller Bosheit, voller böser Pläne, voller Täuschungen, voller Schweigen und Schuld. Und die Menschen in dieser Geschichte kriegen nach all den Jahren die Geschichte nicht heil. Und doch wird diese Geschichte mit Gott zu einer Heilsgeschichte. Nicht, weil am Ende einfach alles gut ist und nicht, weil alle alles richtig gemacht haben, sondern weil Gott ins Spiel kommt und sein Gutes und die Schuld und das Versagen nicht das letzte Wort haben. Weil es eine Perspektive gibt über die Vergangenheit hinaus. Und genau diese Perspektive eröffnet die Geschichte von Josef und seiner Familie auch für uns heute. Wer wollen wir sein? Wer wollen wir werden? Menschen, die an ihrer Vergangenheit gefesselt bleiben, an die eigene Schuld und an die Schuld anderer, die gefangen sind in ihren alten Rollenmustern? Oder wollen wir die Möglichkeit ergreifen, die Gott für uns im Sinn hat, das Gute? Dass wir neue Menschen werden, Menschen, die aus ihrer Vergangenheit herauswachsen, die Verantwortung übernehmen für ihre eigene Schuld und ihr Tun, die aber auch füreinander sorgen und aus Gottes Vergebung leben. Vor diese Frage sind wir mit der Josefsgeschichte gestellt. Die Josefsgeschichte weist aber auch über sich hinaus. Sie ist das Bindeglied zwischen dem ersten Buch Mose und dem zweiten Buch Mose. Und es ist sehr spannend zu überlegen, dass diese Josefsgeschichte, die mit Schuld, Sklaverei und Unterdrückung beginnt, sich im nächsten Buch Mose darin fortsetzt, dass Gott sich wieder als jemand erweist, der das Volk Israel, das aus dieser kleinen, komischen Familie entsteht, aus Schuld, Unterdrückung und Sklaverei befreit. Damit weist die Josefsgeschichte aber auch auf Jesus Christus hin. Auf Jesus Christus, der ganz zentral in seinem Leben eines getan hat, nämlich Menschen die Vergebung zuzusprechen. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommt immer was danach. Steh auf. Steh auf, lass deine Vergangenheit hinter dir. Wage eine neue Zukunft. Mit diesem Jesus Christus, der unsere Schuld auf sich nimmt und mit ihr ein für alle Mal ein Ende macht, mit diesem Jesus Christus zusammen gibt es kein böses Erwachen mehr. Sondern eine befreite Zukunft. Oder wie es in der Jahreslosung heißt, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen.
Ich glaube, wir kennen alle Situationen, wo wir uns unfair behandelt gefühlt haben, verletzt waren oder wir auch andere unfair behandelt haben und andere verletzt haben. Und ich weiß nicht, ob bestimmte Situationen in euch noch schwelen und arbeiten aus der Vergangenheit, eigentlich noch nicht abgeschlossen sind. Und diese Vorstellung, Gottes Perspektive da reinzulassen und Versöhnung hinzubekommen, dass sich zuzugestehen, nicht bei der Wut zu bleiben oder bei der Verletzung zu bleiben, das ist, glaube ich, ganz schön herausfordernd, wenn man das nur aus der menschlichen Perspektive betrachtet. Wir wollen Lieder singen, die genau das behandeln, Raum zu schaffen für Gott, Raum zu schaffen für Gott in unserem Leben. Ich lade euch ein, mit uns zu singen, mit uns zu beten. Nach dem zweiten Lied wollen wir eine Gebetsgemeinschaft haben und dann mit einem weiteren Lied abschließen. Seid herzlich eingeladen, wer möchte, kann gerne aufstehen.
Alles hin, was mich quält und was ich bin, alles geb ich dir her, alles geb ich dir her. Vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt, alles geb ich dir her. Ich schaffe Raum für dich, tu was auch immer du willst. Was auch immer du willst, Herr, ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr, tu was auch immer du willst, Herr. Vor dir leg ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles geb ich dir, Herr. Alles geb ich dir, Herr, vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt, alles geb ich dir, Herr. Ich schaffe Raum für dich, tu was auch immer du willst, Herr, tu was auch immer du willst, Herr, ich schaffe
God.
Herr, wir haben gerade gesungen, dass wir Raum für dich schaffen wollen, dass wir das machen wollen, was ja, du uns sagst. Und ich glaube, das ist manchmal auch ganz schön herausfordernd, das zu singen und zu sagen und zuzulassen, dass man das wirklich irgendwie abgibt, auf dich hört und du manchmal vielleicht laut bist, manchmal will ja, das gar nicht hören und dann nach gutem, besten Wissen und Gewissen irgendwie handeln und versuchen, in Situationen zu sein. Ich danke dir, dass du trotzdem da bist in herausfordernden Situationen, wo wir ja, manchmal über unseren Schatten springen müssen, um Vergebung, um Versöhnung ringen. Du bist in den Situationen da.
Wenn du gerne für dich beten lassen möchtest, mit jemand gemeinsam beten möchtest, besteht gleich die Möglichkeit, hier vorne werden Mitarbeiter sein und zum Gebet für dich da sein. Falls du dich an unser Seelsorgeteam wenden möchtest, das hat dort hinten den Seelsorgetisch. Es ist ein Team aus verschiedenen Mitarbeitern, die für dich da sind. Geh einfach zu ihnen. Herzliche Einladung, noch ein bisschen zu verweilen, so eine Tasse Kaffee, Tee, guten Gesprächen, Gemeinschaft zu haben. Zum Gebet unseres Herrn, zum Vater unser, bitte ich, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel,
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Schönen Sonntag.
Ja, allen einen schönen Sonntag. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.